Das heißt, meine seelische Verfassung beeinflusst meine körperlichen Reaktionen.
Ich erinnere mich, als ich das erste Mal das Interview von Per Mertesacker gelesen habe, ich dachte so, krass, es gibt ja noch andere, denen es so geht. Das wusste ich überhaupt nicht.
Thomas Müller war einer, der hat vor dem WM-Finale hat den Schalter angemacht und dann hat der WM-Finale gespielt. Wir müssen uns aber dessen bewusst sein, dass das ein ganz, ganz, ganz kleiner Bruchteil an Menschen ist, die sowas können.
Stell dir vor, du stehst im Tunnel, das Stadion bebt, dein Herz schlägt im Takt. Eine Woche lang hast du alles dafür getan, deine Ernährung perfekt, dein Schlaf getaktet, im Training volle Konzentration, dein Körper in Bestform. Anpfiff auf dem Platz, du sprintest los und sofort spürst du es. Fuck, deine Beine sind schwer, keine Spritzigkeit, keine Präzision, keine Leichtigkeit. Und dann der Anpfiff im Kopf. Komm schon, Konzentration, das ist nur Nervosität, das geht gleich weg. Ein Fehlpass, abhaken, noch einer, komm, reiß dich zusammen. Dann härter und verurteilender. Du hast so hart gearbeitet, das darf jetzt nicht passieren. Was stimmt nicht mit dir? Immer wieder dasselbe. Nächste Woche sitze ich auf der Bank. Und plötzlich scheint alles zusammenzukommen. Der Druck von außen, die Zweifel von innen, dein Körper, der einfach nicht mehr folgt, dein Fokus nicht mehr auf dem Spiel, sondern in dir gefangen. Benny Hövedes hat in unserer vorletzten Folge in Ansätzen erzählt, wie selbst er als erfahrener Nationalspieler solche Blockaden erlebt hat. Topfit, gesund und trotzdem das Gefühl, als würde der Körper plötzlich versagen. Aber versagt hier wirklich der Körper? Oder ist es die Psyche, die auf ihre Weise um Hilfe ruft, weil sie sonst nicht mehr gehört wird? Darüber wollen wir heute sprechen. Psychosomatische Symptome im Profifußball. Was passiert, wenn Druck, Angst und Erwartung stärker sind als Training, Disziplin und Wille? Wie beugen wir diesen Symptomen vor? Und was können wir daraus für unseren eigenen Alltag lernen, bei Prüfungen, im Beruf, im Leben? Unser Gast heute? Rebecca Knaack, Fußballspielerin bei Manchester City, deutsche Nationalspielerin und promovierende Psychologin. Rebecca Knaack, schön, dass du da bist.
Fuck, ich kann nicht atmen und es klopft mir bis zum Hals, verdammt. Die wollen ewig leben, ich versuch nur durch den Tag zu kommen. Das ist keine Phase, Mann, geht so weiter, bis der Sarg zu klappt. Acker Tag und Nacht, bis Bielefeld alle Pokale hat.
Hi, danke, ich freue mich.
Jetzt erstmal ganz kurz vorab, wir sind Schwestern. Nein, Spaß, sind wir nicht. Das ist uns, glaube ich, so häufig in unserer Karriere passiert. Wir haben ja in Leverkusen mal zusammen gespielt, einige Jahre. Und da sind wir immer für Schwestern gehalten worden, deswegen vorab einmal. Wir sind weder verwandt noch verschwägert.
Habt ihr mit Trikot getauscht?
Nee, wir haben aber mal Fotos zusammen gemacht. Und tatsächlich habe ich auch manchmal Fanpost bekommen, wo stand, ich hätte gerne ein Autogramm von dir und von deiner Schwester Rebecca.
Bis ja, es wurde einfach immer davon ausgegangen.
Ja, es wird davon ausgegangen. Aber deswegen einmal vorab, wir sind keine Schwestern. Aber Rebecca, trotzdem hast du einen tollen Nachnamen und ich freue mich, dass du heute hier bist.
Man muss die Leute auch ein bisschen in Schutz. Das ist jetzt auch kein geläufiger Nachname. Also nee. Der begegnet dir jetzt ja nicht an jeder Ecke, von daher, das ist jetzt nicht so weit hergeholt. Also bei einem Müller und Schmidt und Meier, da hätte man vielleicht jetzt nicht auf Schwestern getippt oder auf Verwandtschaft.
Wir waren noch nie böse, aber ja. Es ist ja schön, es einmal hier klarzustellen.
Ja, schön. Also ich freue mich auch, dass du da bist, Rebecca. Ich weiß nicht, wir einigen uns einfach zu dritt jetzt darauf zu sagen, Becks, oder?
Also, ja, das passt.
Ich fand das immer besser, wenn ich mit Spitznamen dann auch angesprochen würde.
Fabian. Also,
Fabian sagt Turit ganz selten, weil dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich irgendwas nicht so gut gemacht habe. Aber um den Leuten vielleicht mal kurz, also ich versuch's zumindest kurz, das war bei dir gar nicht so einfach, dich irgendwie mal kurz vorzustellen. Ich versuch's trotzdem. Turit hat gerade schon gesagt, du spielst momentan bei Man City. Ich glaube, der Verein ist so ziemlich allen Fußballfans irgendwie geläufig. Du hast angefangen, wenn ich richtig informiert bin, und man darf nie die Anfänge vergessen, beim SC Bad Neuenahr, bist dann über Bayer Leverkusen, den SC Freiburg, zum FC Rosengart gewechselt, bist da zweimal Meisterin geworden, einmal Pokalsiegerin und außerdem Verteidigerin des Jahres 2024. Dazu nochmal von meiner Seite herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ich glaube, das können nicht viele von sich behaupten, dass sie sowas geschafft haben. Du bist U20-Weltmeisterin geworden 2014, hast jetzt auch für die A-Nationalmannschaft schon debütiert. Meine persönliche Meinung, bis hierhin ziemlich beeindruckende Statistiken, habe ich so nicht vorzuweisen.
Zumindest in der Nationalmannschaft, das stimmt.
Nee, auch vieles davon von den Vereinen her nicht. Ich finde es jetzt schon beeindruckend, aber jetzt fange ich quasi erst gerade an zu erzählen. Weil so ganz nebenbei hast du einen Bachelor of Science in Psychologie 2019 erlangt, hast im gleichen Jahr noch eine Weiterbildung zur Sportmentaltrainerin gemacht, 2022 hast du mal schnell den Master of Science in Sportwissenschaft nachgelegt. Und Turit hat es gerade schon gesagt, derzeit Promotion im Bereich Psychologie mit Schwerpunkt Sportpsychologie. Zum Vergleich dazu, während meiner aktiven Karriere war ich einigermaßen gut im FIFA-Zocken.
Und American Football gucken wahrscheinlich.
Ja, das kam dann später, aber an der PlayStation war ich ganz vernünftig. Also man kann durchaus auch seine Zeit während der aktiven Karriere sinnvoll nutzen, wie Bex uns damit ganz eindrucksvoll gezeigt hat.
Das stimmt, das macht Bex gerade. Und wer sich einmal auch von ihren fußballerischen Qualitäten überzeugen möchte, du hast vor kurzem im Old Trafford gegen Manchester United per Kopf getroffen. Guck gerne mal bei Instagram rein. Tolles Tor war das. Du warst jetzt auch eine Zeit lang verletzt. Also das nenne ich mal ein Comeback auf jeden Fall. Bex, jetzt haben wir mit dir ja eine Weltklasse-Spielerin hier zu Gast. Eine Doktorandin der Psychologie. Und das trifft sich heute total gut, weil wir ja über psychosomatische Themen im Fußball sprechen wollen. Und eigentlich sind wir auf die Idee dieser Folge gekommen durch unseren Podcast mit Benny Hövedes. Ich spiele noch mal kurz ein, was er uns dann nämlich erzählt hat. Und das war eigentlich Grundlage des Ganzen heute.
In dem Alter bin ich schon noch mal in die Spiele reingegangen und habe diesen Druck schon auch noch viel gespürt. Also dieses 5 bis 10 Kilo mehr in den Oberschenkeln, wo eigentlich hat man das Gefühl, man ist voll austrainiert, man ist doch super fit. Und dann gehst du in diese Spiele und denkst, hey, heute fühlt es sich irgendwie, es fühlt sich schwer an. Irgendwie, was ist los, ne? Ja. So, und ich glaube, das kann jeder Fußballer, der mal vor Publikum gespielt hat, auch sagen, wenn dann auf einmal dieser Druck kommt und das ist wie so ein Lähmungsgefühl. So, man kann nicht mehr so schnell laufen, man kann nicht mehr so schnell denken, man ist nicht mehr so explosiv.
Ja, ist eigentlich genau das, die Story, die wir auch im Eingang gehört haben, die natürlich fiktiv war, aber das ist ja jetzt eine echte Story von Benny. Was geht dir erstmal durch den Kopf, Bex, wenn du es hörst? Ich meine, du kannst es aus deiner praktischen Erfahrung als Fußballerin ja sicherlich auch nachvollziehen und eben auch auf der wissenschaftlichen Seite.
Ja, total. Also du hast es ja gerade erwähnt, dass wir jetzt zuletzt im Old Trafford gespielt haben und ich bin in der 10. Minute eingewechselt worden, was sehr ungewöhnlich war. Und da kann ich sehr viel, was Benny erzählt hat, auch nachvollziehen. Also da habe ich auch einen extremen Druck gespürt. Die Atmosphäre im Stadion war sehr besonders. Und ja, ich glaube, viele von uns, ihr beiden wahrscheinlich auch, können das irgendwie nachvollziehen, dass man sowas schon mal selber erlebt hat.
Ja, es ist in der 10. Minute eingewechselt werden. Nur mal, du sagst ungewöhnlich, ich sag, es ist für einen Fußballer oder eine Fußballerin sowieso das Undankbarste, was es gibt, dann zu so einer frühen Zeit, ohne richtig warm machen, ohne dass du auch, also du bereitest dich ja als Einwechselspielerin, Einwechselspieler ganz anders auf so ein Spiel vor, als wenn du in der Startelf stehst. Und dann so früh ins Spiel reinzukommen im Old Trafford, weiß ich gar nicht, ob ich Wackelpudding in den Beinen gehabt hätte oder ob ich diese Schwere auch gespürt hätte, wo Benny gerade nochmal von gesprochen hat. Also.
Ja, wahrscheinlich sprechen wir auch gleich nochmal intensiver über unsere Erfahrungen, aber erstmal, um für uns einmal abzustecken, worüber wir heute überhaupt sprechen. Bex, hol uns doch mal ab, was ist überhaupt Psychosomatik genau, damit wir einmal hier die Grundlage für unsere heutige Folge schaffen.
Ja, also im Prinzip heißt Psychosomatik die Wechselwirkung zwischen Körper und Geist oder Seele. Also man hat die zwei Wortteile Psyche für Seele und dann Soma für Körper. Und ja, ganz grob bezeichnet das eigentlich, dass psychische Belastungen, also Stress, Konflikte, Druck, alles, was irgendwie seelische Belastungen sind, sich direkt auf den Körper auswirken können. Das heißt, meine seelische Verfassung beeinflusst meine körperlichen Reaktionen. Und das kann dann eben hingehen zu schweren Beinen, irgendwie Herzrasen, schwitzige Hände, habe ich bei dir schon öfter gehört, Fabi, das Beispiel. Also solche Dinge. Das ist also wirklich einfach diese Wechselwirkung. Und das finde ich, ist in unserem Bereich einfach total interessant, weil wir ja gerade schon gesagt haben, jeder kennt irgendwie diese Bereiche und man denkt oft, oh, mein Körper ist doch eigentlich in super Verfassung und trotzdem hat man manchmal Probleme und das ist eben genau dieser Teil der Psychosomatik, der sich damit beschäftigt, ja, aus diesen psychischen Stresssituationen.
Also ich habe von schwitzigen Händen aufgesprochen, das war tatsächlich auch bei mir die am häufigsten vorkommende körperliche Reaktion, aber ich finde, schwitzige Hände geht ja noch. Also das ist ja noch okay. Das ist ja jetzt nichts, das kennt ja jeder Mensch. Also in der Situation, würde ich sagen, haben sich 100% der Menschen schon mal befunden, dass sie irgendwie schwitzige Hände haben. Aber gerade im Profisport und vor allem auch in den letzten Monaten, wie ich finde, sind das ja nicht die krassesten Beispiele, die wir haben. Also es sind immer bekanntere Beispiele auch ans Licht gekommen. Ich meine, Benny Höwe, das haben wir jetzt gerade nochmal gehört. Ich glaube, wir erinnern uns alle an Per Mertesacker, der es auch ganz, ganz deutlich angesprochen hat, der gesagt hat, er hat ja dann auch Durchfall, so deutlich muss man sagen, Durchfall vor dem Spiel gehabt, um ihn mal aus einem Interview im Spiegel zu zitieren. Mir war schlecht, ich hatte Durchfall, ich musste mich mehrfach übergeben.
Ich finde das auch irgendwie spannend, weil dieses Thema zum Beispiel schwitzige Hände, das kann ja auch irgendwie Nervosität am Ende sein. Aber bei Per Mertesacker ist es ja eigentlich klar, dass es viel weitergehend ist. Wo sind denn da so die Grenzen? Also woher weiß ich denn, ob ich einfach nur nervös bin oder ob ich wie Per Mertesacker am Ende ja mit psychosomatischen Problemen zu kämpfen habe, die meinem Körper einfach komplett blockieren und dann eben zu solchen Symptomen führen, wie er beschrieben hat im Interview.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das auch für uns heute klären, dass man so ein bisschen unterscheidet zwischen, was ist normale Nervosität, Anspannung und was sind wirklich psychosomatische Symptome. Und der größte Unterschied liegt eigentlich darin, in der Dauer und auch in der Intensität dieser Symptome. Und dann auch, ist das gebunden an einen Erlebnis, an ein Ereignis oder kommt es dann auch irgendwie in meinem Alltag vor? Wir gehen dann in den Bereich von Schlafstörungen zum Beispiel, das dann zu Erschöpfung führen kann, was dann gar nicht mehr an den Spieltag gebunden ist. Also vielleicht ein Beispiel, wie man es sich ganz gut vorstellen kann, ist so einmal dieses, ich merke, mein Körper reagiert irgendwie auf Anspannung. Ich glaube, wir kennen das alle, dass man vielleicht mal am Spieltag irgendwie, man hat so ein Kribbeln vielleicht, man merkt so Schmetterlinge im Bauch, kann vielleicht sein, man hat Magen-Darm-Probleme vielleicht, diese Übelkeit. Manche können auch nicht gut essen am Spieltag. Also das wären alles so Auswirkungen, die man jetzt sagt, das kennt man. Und wenn das aber jetzt über eine gewisse Zeit und auch eine gewisse Intensität stärker wird und auch andauernd ist und auch sich nicht mehr wirklich so regeneriert, das ist dann ein Zeichen, wo man merkt, oh, hier sind wir vielleicht jetzt in dem Bereich, der ja weitergeht als normale Nervosität. Man will gar nicht mehr in dieser Situation sein und die Symptome sind zu stark, dass ich das aushalten kann. Und das wäre jetzt ein ganz klares Anzeichen für, dass die Intensität sehr, sehr stark ist.
Mhm. Ja, um das vielleicht ja mal auch in einen größeren Kontext zu setzen, Per Mertesacker, er hat natürlich die Heim-WM gespielt 2006, ja, ne? Das ist eine Weltmeisterschaft zu Hause, mehr kannst du nicht erleben, bringt natürlich auch starken Druck mit sich. Ne? Also brauchen wir nicht wegdiskutieren. Das ganze Land guckt auf dich, die ganze Welt guckt auf dich. Per Mertesacker hat aus dieser Situation für sich mitgenommen, dass er sich heute auch für mentale Gesundheit im Nachwuchsfußball engagiert. Also hat da schon seine Schlüsse draus gezogen. Aber um es in einen kleineren Kontext, man muss ja nicht nur über diese Extremsituation WM 2006 im eigenen Land sprechen. Einer meiner engsten Freunde, Cedric Brunner, der ja hier auch schon zu Wort gekommen ist in unserem Podcast, der hat kürzlich, das war 2023, hat er was Ähnliches gesagt. Da hat er gesagt, ich habe teilweise während des Spiels Atemnot bekommen, einfach aus dem Nichts. Der Kopf sagt, da stimmt was nicht mit dem Körper, aber der Körper ist eigentlich gesund. Es war der mentale Druck. Und ich darf das sagen, Sadie wird es mir nicht übel nehmen, der hat halt im Vergleich zu Per Mertesacker nicht in diesen Sphären gespielt. Der hat klar bei einem riesengroßen Traditionsverein wie Schalke 04, wo auch dann von außen, wenn es da nicht so gut läuft, jede Menge Druck reinkommt. Aber da sprechen wir in Anführungszeichen nur über Bundesliga-Fußball. Also man muss das nicht immer in diesen riesengroßen Rahmen packen, sondern man kann es dann auch runterbrechen.
Ja, und das ist auch nochmal, ich glaube, das muss man sich auch bewusst machen, weil gerade im Fußball, ich meine, wir wissen das alle und Per Mertesacker und Sadi Brunner eben auch, also der Körper ist ja unser Kapital und wir müssen leistungsfähig sein. Und das finde ich dann einfach nochmal so hervorzuheben, wie wichtig diese Psychosomatik eigentlich für uns als Fußballer ist. Man sagt ja auch immer so, ja, man muss klar sein im Kopf, damit man eben leistungsfähig ist. Ich weiß gar nicht, Bex, kann man sowas denn auch trainieren? Weil im Grunde geht es ja darum, dass wir ja unseren Kopf irgendwie im Griff haben müssen, um dann eben leistungsfähig zu sein, damit wir diese Symptome nicht haben. Ich weiß nicht, macht ihr bei Manchester City, ist ja auch einer der größten Frauenfußballclubs in Europa, wird darauf Wert gelegt? Trainiert ihr sowas?
Also Wert darauf wird auf jeden Fall gelegt. Also wir haben hier viele Coaches auch, die zum, wir nennen das Wellbeing, beitragen sollen. Also die sich so mit der Person auch selber beschäftigen, wo man auch seine Sorgen, Ängste teilen kann. Ich muss aber ehrlich sagen, wir haben zwar Sportpsychologen im Verein, wir haben aber jetzt nicht dieses sportpsychologische Training selber. Also da sehe ich auch noch Potenzial nach oben. Also es ist sicherlich ein Bewusstsein da, auch für die mentale Gesundheit und die Person neben dem Platz. Aber Strategien, Trainings selber haben wir hier auch noch nicht so, wie ich glaube, wie es eigentlich sinnvoll wäre.
Kleiner Einschub von mir, weil mich der Begriff Wellbeing hat mich jetzt gerade an die letzten, ich will jetzt nicht lügen, 2 Jahre vielleicht meiner aktiven Karriere erinnert. Da gab es morgens vorm Training wurde dann die Pflicht eingeführt, so über eine App so ein Wellbeing-Protokoll auszufüllen.
Ja, mussten aber, wir auch machen.
Aber ja, auch. Wie viele Fragen hattet ihr da?
Also, weiß nicht, 5 oder so?
Ich würde sagen, bei mir waren es maximal 4.
Ja.
Also da ging es einfach nur darum, wie hast du geschlafen, wie war deine Schlafqualität, wie fühlst du dich? Und dann auf einer Skala von 1 bis 10 konntest du da eine Nummer angeben, also über eine App eine Nummer angeben, auf einer Skala bis 10, das ist ja nicht wirklich, und machen wir uns auch nichts vor, ich verrate jetzt mal ein kleines Geheimnis, als Fußballspieler oder Fußballspielerin sind wir wieder beim Thema Schwäche zeigen. Ob du dann angibst, ja, keine Ahnung, ich fühle mich heute so kacke und habe so schlecht geschlafen und mir geht's wirklich auch gedanklich, seelisch einfach nicht so gut, dann weißt du ja, wenn ich das angebe, dann musst du dich erstmal am Trainingsgelände dafür rechtfertigen, dann kommen Nachfragen, dann bist du vielleicht beim Training nicht dabei. Ist es Ende der Woche, trainierst du nicht, dann bist du beim Spiel nicht dabei. Also diese Gedankengänge hast du als Spieler und Spielerin dann ja sofort. Also meine persönliche Meinung da einfach mit, ob es jetzt 4 oder 8 Fragen sind, die du einfach nur mal kurz ausfüllst, das ist ja, da sind wir uns ja, glaube ich, alle einig, das ist ja zu wenig.
Und da bei dem, was du gerade sagst, da gehen bei mir so in meinem Psychologengehirn dann so alle Alarmglocken an, weil mein Wunsch wäre dann nämlich, dass das in Vereinen eben nicht so ist, dass du noch so denken musst. Und ich kann aber total nachvollziehen, dass du so denkst. Und ich würde auch lügen, wenn ich sage, nee, ich gebe immer alles 100% ehrlich an. Aber das ist, finde ich, so ein Schritt, wo wir ansetzen können und müssen, dass man nicht mehr das Gefühl hat, man zeigt jetzt Schwäche, man ist vielleicht aus dem Spieltag raus, weil meine Psyche gerade einfach ein bisschen leidet oder ich nicht in meinem Vollbesitz meiner psychischen Kräfte bin. Weil wenn wir körperlich nicht 100% fit sind, würden wir das ja auch angeben, weil wir wahrscheinlich einfach eingeschränkt wären. Und die Psyche schränkt uns aber eben vielleicht genauso ein. Wir haben es jetzt gerade gehört. Sie macht sich ja körperlich bemerkbar. Und das ist nicht nur so, dass wir uns das einbilden. Also das ist nicht so, dass man sagt, ja, das ist ja nur meine Psyche, deswegen fühle ich mich jetzt so. Nein, das sind ja wirkliche, reale, körperliche Reaktionen. Und ich finde, das wäre so ein Ziel, was wir haben müssen, wir alle oder auch Vereine, dass man irgendwann dahin geht und nicht mehr denkt, oh, jetzt mache ich hier meine 4 Fragen und das bringt aber dann irgendwie eh nichts, sondern dass wir dann wirklich sagen, hey, wir gehen das an, ich bin ehrlich, aber ich habe dann auch ehrliches Feedback oder sogar kleine Tools, die mir vielleicht helfen. Und das, also das ist so meine Idealvorstellung, da sind wir noch nicht. Aber ich finde das total spannend, dass du das gerade sagst, weil ich das Beispiel auch sehr, sehr gut kenne aus dem Alltag, leider.
Also wir sind, glaube ich, überhaupt noch nicht da. Ich habe auch in der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich noch ein Interview gesehen, in dem es Oliver Bierhoff, als er noch DFB-Manager war, auch zu der Aussage von Per Mertesacker befragt worden. Und er hat dann gesagt, oh ja, war mir gar nicht so bewusst, dass es ihm so ging, habe ich gar nicht gemerkt. Und in dem Kontext, ich glaube, er hat es jetzt nicht direkt zu Per Mertesacker gesagt, aber in dem Kontext hat er dann gesagt, es muss jeder für sich entscheiden, ob er das durchhält. Es ist Hochleistungssport. Wenn jemand merkt, dass er es nicht aushalten kann, dann sollte er vielleicht einen anderen Weg gehen. Das ist schon auch wieder krass, weil wenn du verletzt bist körperlich, wird alles dafür getan, dass du fit wirst. Aber wenn du ja mit der Psyche Probleme hast, dann wird dir halt sowas gesagt. Und wenn du sowas liest, natürlich.
Ja, du kannst ruhig, deutlich sagen, dass es wird vorausgesetzt von vielen Menschen innerhalb eines Vereins oder in diesem Falle vielleicht auch dann der Nationalmannschaft, dass Spieler XY mit den Problemen, die er hat, was nicht den Körper betrifft, sondern was die Seele und den Kopf und den Geist betrifft, du hast es ja gerade vorgelesen, entweder kommt er damit klar oder eben nicht, dann Pech.
Ja, weißt du, woran ich mich das auch alles erinnert, was wir bis jetzt sagen? Wir haben ja mal, ich glaube, es war sogar im Intro-Text, den wir eingesprochen haben hier für unseren Podcast, ein Zitat von Andrea Pirlo gehabt, der gesagt hat, Fußball spielt man mit dem Kopf, die Füße sind nur dein Werkzeug. Und wie passend ist das ja eigentlich? Weil es ja eigentlich in dem Sinne, wie er es sagt, ja sogar fast noch wichtiger ist, dass dein Kopf gesund ist, als dass dein Körper gesund ist, dass du Höchstleistung bringen kannst. Und ich glaube, wir haben ja auch alle schon mal diesen Begriff Trainingsweltmeister gehört, ne? Der ist ja auch, der prägt sich auch nicht umsonst, sondern das ist, wenn wir jetzt auf diese Psychosomatik zurückgehen und wenn es darum geht, dass man einfach unter Druck vielleicht diese psychosomatischen Auswirkungen und Symptome viel deutlicher spürt, dann ist es ja so, im Training hast du diesen Druck nicht, da performst du, da ist dein Körper fit, da kannst du wahrscheinlich marschieren hoch und runter die Linie und dann, wenn wir wieder zurückkommen zu Benny, der sagt, aber sobald ich ins Spiel gehe, plötzlich sind meine Oberschenkel 10 Kilo schwerer. wächst. Weiß nicht, hast du auch mit sowas zu kämpfen? Kennst du das Phänomen? Wie sieht das bei dir aus, wenn du auf den Platz gehst? Du hast ja eben schon gesagt, im Old Trafford beispielsweise, da hattest du vielleicht auch ein paar Kilo mehr im Rucksack.
Ja, ich kenne das auf jeden Fall auch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein klassischer Trainingsweltmeister bin, weil ich auch unter Druck manchmal auch besser performe. Ich brauche das dann manchmal ein bisschen, aber da sind wir wieder bei dem Interessanten, wie viel ist dann richtig. Und ja, ich kenne das auf jeden Fall auch, dass ich merke, vor allem im Umgang mit Fehlern, das war bei mir immer so das Thema, sobald ich einen Fehler gemacht habe, ging bei mir im Kopf so das Karussell an. Okay, Fehler. Jetzt darf der nächste Pass aber auf gar keinen Fall ein Fehler sein. Und die nächste Aktion sollte wirklich eine richtig gute sein. Und dann auch so das Feedback der Mitspielerin, das hat mich immer sehr getroffen, sehr persönlich auch. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, habe ich gemerkt, oh, jetzt ist die Spielerin sauer auf mich, was total in dem Moment irrational ist, weil man kennt das selber, man will ja einfach nur gewinnen. Man meint ja nicht die Spielerin dann persönlich. Aber das hat mich immer sehr getroffen. Und ich muss sagen, das hat sich jetzt im Laufe meiner Karriere so ein bisschen gebessert. Ich habe auch jetzt vor allem hier bei Manchester City das ein bisschen ja gelernt, damit anders umzugehen, weil hier einfach auch nochmal ein ganz anderer Druck herrschte und ich musste dann mich so ein bisschen dran gewöhnen. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, was bei mir wiederkehrend ist. Und das Schöne ist aber, dass man eben daran auch arbeiten kann. Und das habe ich zum Beispiel im Verlauf meiner Karriere auch so ein bisschen geschafft. Bin da aber auch lange noch nicht da angekommen, wo ich sein möchte.
Ich finde es auch super interessant, weil hier sprechen jetzt gerade 3 Leute miteinander und ich würde jetzt behaupten, hier sind 3 komplett unterschiedliche Typen einfach auch drin. Ich glaube, Bex hängt so zwischen uns beiden. Bei mir war tatsächlich so, ich habe das Wort Trainingsweltmeister mit am häufigsten in meiner Karriere gehört, aber die Trainer haben immer dann angefügt, wirst du auch nicht mehr.
Also du hast nichts im Training.
Ja, ich war wirklich ein auf gut Deutsch fauler Hund im Training.
Das waren mir die liebsten Mitspieler immer, die nichts gemacht haben im Training.
Ich will jetzt nicht sagen, ich habe
das Nötigste.
Das Nötigste gemacht, das ist absolut richtig. Aber das konnte ich auch nur, oder es wurde mir auch nur durchgehen lassen, weil ich am Wochenende, am Spieltag immer funktioniert habe. Oder ne, immer ist übertrieben, aber ich habe sehr, sehr oft funktioniert. Also was mich persönlich angeht, mich hat dieser Druck, den du in einem Training nie irgendwie simulieren kannst, der bei so einem Spiel an einem Spieltag dann auch entsteht, da hast du ja schon ab morgens beim Aufstehen hast du ja schon ein anderes Gefühl in dir drin, als wenn du zum Training fährst. Da spürst du ja, dass jetzt Spieltag ist, alles ist irgendwie anders, aber mich hat dieser Druck, klar hatte ich auch meine schwachen Momente, da haben wir ja auch hier im Podcast schon ausgiebig drüber gesprochen, aber grundsätzlich muss ich sagen, bin ich mit diesem Druck, der an einem Spieltag entstanden ist, immer vernünftig bis gut klargekommen.
Das ist krass, weil, wie du schon sagst, ich bin wirklich ein ganz anderer Typ gewesen. Ich habe es ja auch schon in unserer Folge mit Dr. Leon Winch halt mal so ein bisschen durchklingen lassen. Für mich war Psychosomatik, ohne dass ich es gewusst habe, in dem Moment ein Riesenthema. Also bei mir hat es eigentlich schon den Abend vor dem Spiel angefangen. Ne? Erstmal brauchte ich krasse Rituale, dass ich überhaupt das Gefühl habe, ich bin jetzt spielbereit, musste immer das Gleiche essen, musste irgendwie einen Berg Nudeln essen am Abend vorher. Und dann so morgens am Spieltag fing es dann irgendwie an. Ich habe schon, ja, mir war nicht ganz so gut. Bex hat es eben auch schon angedeutet. Ich habe echt nicht viel runterbekommen, konnte nicht so gut frühstücken, nicht so gut Mittagessen, musste mir es irgendwie reinzwängen, weil ich auch wusste, du brauchst ja die Kalorien und die Energie auch fürs Spiel. Und dann so zum Treffpunkt hinfahren. Ich habe schon immer wieder so in meinen Körper reingehorcht. Hast du einen guten Tag heute? Wie fühlen sich deine Beine an? Fühlen die sich locker an, schwer? Wenn ich mal eine Treppe laufen musste, habe ich immer direkt gefühlt. Und ne, fühlt sich das gut an oder hast du heute einen guten Tag?
Also dieses Gedankenkarussell ist bei dir angegangen?
Schon vor dem Spiel angegangen.
Ja.
In der Kabine auch. Deswegen war ich auch, vielleicht auch deswegen, immer auch eine sehr lautstarke Spielerin vor dem Spiel. Ich habe immer viel geredet in der Kabine, musste mich ablenken, weil ich immer so das Gefühl hatte, so kann ich mich davon selber ablenken, dass ich zu viel mit mir selber im Kopf auch rede oder mich in irgendwelchen Gedankenspiralen verliere. Und dann war es schon immer so auf dem Platz, ich habe so die ersten Minuten auch direkt immer in mich reingehorcht. Ne? Wie fühlen sich die Oberschenkel an? Alles gut? Und dann, wie Bex auch sagt, mal ein Fehler. Oder ich habe ja auch rechts außen gespielt. Manchmal habe ich auch 10 Minuten keinen Ball gesehen. Und je weniger Bälle ich hatte, desto mehr habe ich mich auch irgendwie mit mir selbst beschäftigt. Mit meiner, ja, mit meinen Gedanken war ich dann so für mich. Und dann kommt man gar nicht so in diesen Fokus, in diesen Flow im Spiel. Und das hatte ich schon häufig. Also es ist jetzt nicht, dass ich immer schlecht gespielt hätte. Ich hatte natürlich auch gute Tage oder hatte Tage, wo es weniger war. Konnte es dann vielleicht auch ganz gut dann irgendwie damit umgehen am Ende. Aber ich kenne diese Thematik total gut. Ich finde mich da total drin wieder.
Bex, kann man das irgendwie runterbrechen? Wieso, weshalb, warum so ein Gedankenkarussell entsteht? Was da passiert? Ja, ich bin ja Laie, ich habe ja keine Ahnung. Ich sitze hier mit zwei Doktorinnen und lass mir die Welt erklären. Also bitte.
Noch nicht hier bei mir. Ich
arbeite schon.
Bis jetzt gibt es nur eine Dr. Knarr. Das ist ganz viel, was ihr auch gerade erzählt, hängt von so Bewertungen ab, also von kognitiven Bewertungen, die wir haben. Und das Interessante daran ist, dass das eigentlich auch oft unterbewusst abläuft. Das heißt, man merkt das vielleicht gar nicht. Du hast es gerade ganz schön beschrieben, so dieses, du hast die ganze Zeit im Kopf so eine Bewertung, wie ist mein Körper drauf? Wie fühle ich mich heute? Fühle ich mich jetzt irgendwie schwerer als sonst? Also da merkst du ja schon, du hast wirklich diese Gedanken sehr klar beschreiben können. Das ist auch bei jedem Menschen unterschiedlich, aber grundsätzlich haben wir super viele Gedanken im Kopf und wir bilden uns eine Bewertung auf ein bestimmtes Ereignis. Also wenn wir jetzt den Spieltag nehmen, wir haben einen Spieltag, dann ist schon mal grundsätzlich so eine Anspannung vielleicht da. Das ist grundsätzlich gar nicht schlecht, weil der Körper wird aktiviert. Also das ist auch wichtig zu unterscheiden, dass so eine Grundnervosität ist eigentlich super, weil der Körper bereitet sich auf diese Belastung vor und du wirst leistungsfähiger, wenn du auch eine Anspannung hast. Aber dann kann es eben sein, das ist jetzt auch so ein bisschen der Rückbezug zur Dr. Leon Winscheid-Folge, dann geht es um die Bewertung dieser Situation. Bewerte ich die Situation als Herausforderung oder sogar als ja irrelevant? Das würde ich jetzt bei uns am Spieltag jetzt eher nicht sagen. Aber es kann auch eine Bedrohung darstellen. Und in vielen Situationen ist es dann vielleicht als Bedrohung eingestuft, weil ich denke, meine eigenen Fähigkeiten, die reichen vielleicht gar nicht aus, um diesen hohen Erwartungen, die ich an mich selber habe oder die von außen kommen, die von der Öffentlichkeit kommen, um denen gerecht zu werden. Und sobald dieser Abgleich negativ ausfällt sozusagen, also zugunsten der Erwartungen des Drucks, da entsteht eine Stresssituation und dann läuft dieses Gedankenkarussell weiter. Das heißt, dann merke ich, das ist eine Bedrohung. Dann wird mein Körper in Alarmbereitschaft gesetzt. Das heißt, ich schütte Stresshormone aus ohne Ende. Dann kommen diese Situationen, die wir eben angesprochen haben, psychosomatische Symptome. Ich merke, mein Körper reagiert irgendwie auf diese Bewertung. Dann wiederum ist es interessant, weil dann der Kopf natürlich merkt, mein Körper, der reagiert gerade auf irgendwas. Da muss ja irgendwas falsch sein. Und dann wird im Kopf gesagt, stimmt, mein Körper, ich habe total schwitzige Hände, ich habe Atemnot, mir ist übel, irgendwie geht's mir nicht gut, meine Beine sind schwer. Dann muss ich ja in einer Bedrohung sein.
Also so fast so ein Wechselspiel eigentlich.
Genau, und das ist eigentlich so, das ist ein super Beispiel für eben Psychosomatik. Also das geht hin und her. Der Körper merkt, der Kopf ist irgendwie komisch, der Kopf merkt dann, der Körper reagiert und gleich, dann sind wir in so einem Karussell gefangen. Und das kann sich natürlich dann auch weiter verstärken und ja, ganz wichtig bei diesen Bewertungen ist eigentlich so meine innere Stimme, würde ich es jetzt nennen. Also wie genau bewerte ich die Situation? Und das ist eben abhängig von Persönlichkeitseigenschaften, von eigenen Erfahrungen, aber auch so ein bisschen so Prägung. Was habe ich für Erlebnisse gehabt in meiner Kindheit vielleicht? Was für Erfolge, Misserfolge hatte ich? Und aus diesen ganzen Dingen ergibt sich dann so ein Gesamtbild, wie ich dann mit mir selber spreche und wie ich auch Dinge bewerte. Und das ist vielleicht auch, weil du das eben angesprochen hast, Fabi, wir sind alle irgendwie unterschiedlich, obwohl wir in gleichen Situationen sind. Das ist auch so ein Teil dafür, warum das bei jedem unterschiedlich ablaufen kann.
Vielleicht machen wir hier mal einen kurzen Cut. Denn was bis hierhin besonders auffällt, ist doch, wie wenig wir eigentlich über Psychosomatik und deren Hintergründe wissen. Viele Spielerinnen und Spieler berichten von schweren Beinen oder Magenschmerzen vor, während oder nach dem Spiel. Das kennen wir. Aber verstehen die Betroffenen wirklich, was da passiert? Dass das reale körperliche Reaktionen sind, keine Einbildung, sondern Schutzmechanismen der Psyche, die sagen, Achtung, hier stimmt was nicht. Vielleicht ist genau das auch der erste Schritt, dass wir verstehen. Denn erst wenn ich begreife, was in mir los ist, kann ich gezielt etwas verändern. Zumindest geht's mir so, denn es geht nicht um eine Zerrung oder ein Bänderriss, es ist viel komplexer. Mentale Belastung betrifft nicht nur den Kopf, sie wirkt direkt auf den Körper und beeinflusst unsere Leistung. Viele kennen das Gefühl, können es aber nicht so richtig einordnen. Klar ist, jede Geschichte ist individuell. Was es aber braucht, ist vermutlich ein Grundverständnis und im Idealfall auch ein Umfeld, in dem man offen sprechen kann, ohne Scham, ohne Angst, ohne Konsequenzen. Im Profifußball wird heute nahezu alles körperlich durchgemessen. Laktatwerte, Körperfettanteil, Trainingsbelastung. Auch Psychologinnen und Psychologen sind inzwischen Teil vieler Teams. Und trotzdem bleibt oft der Eindruck, Körper und Psyche werden immer noch zu sehr getrennt gedacht. Aber wenn mentale Belastung den Körper blockiert, Was bringen dann all diese perfekten Werte? Die ehrliche Antwort: nicht viel. Und genau deshalb lohnt es sich, hinzuschauen.
Du hast gerade gesagt, die innere Stimme kommt ins Spiel. Das hatte ich in 98% meiner Spiele, habe ich mit mir selbst gelabert, ohne Ende. In mir drin habe ich mit mir gesprochen.
So kannst du auch mit dir selber nicht die Klappe halten.
Ja, ich rede unfassbar gerne. Deswegen habe ich gedacht, ich mache mal einen Podcast. Ja, also ich habe das wirklich regelmäßig und viel und aus meiner Wahrnehmung auch gerne gemacht, weil ich das für mich irgendwie gebraucht habe. Aber ich finde jetzt gerade den Punkt, den Bex gesagt hat, der war mir vorher überhaupt nicht so klar und habe ich noch nie drüber nachgedacht, was es für eine Rolle spielen kann, auch was man nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch lange Jahre vorher außerhalb des Fußballplatzes für Erfahrungen gemacht hat, wo man herkommt.
Ja, das erinnert mich gerade auch an mich selbst, ehrlich gesagt, wo du es gerade sagst. Ich habe früher, also mal zurück in meine Jugend oder Kindheit, ich habe gleichzeitig mit Fußball, habe ich auch mit Leichtathletik angefangen. Und ich weiß noch, dass Leichtathletik ist ja dann irgendwie Einzelsport. Du kämpfst ja quasi noch mehr nur alleine gegen dich selbst und gegen die anderen. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich bei so Leichtathletik-Wettkämpfen, so 1000-Meter-Läufe, was auch immer, davor als Kind schon immer Magenschmerzen hatte und mir sogar schlecht war und ich mich sogar einmal vor einem Wettkampf erbrechen musste, sodass meine Eltern gesagt haben, du hörst damit auf, du machst nicht mehr Leichtathletik, du machst nur noch Fußball, weil in der Mannschaft funktioniert das anscheinend viel besser. Also anscheinend fängt das ja auch schon irgendwie im Kindesalter an, kann das sein?
Ja, also das ist auf jeden Fall ein Teil, der uns dann auch prägt. Also es ist so ein Zusammenspiel eben. Also wir haben grundsätzlich auch Persönlichkeitseigenschaften, die einfach bei jedem unterschiedlich sind. Fabi, du hast eben gesagt, du hast eigentlich gerne auch unter Druck gespielt. Dann würde ich sagen, zum Beispiel, du bist vielleicht eher so jemand, der Hoffnung auf Erfolg sehr hoch ausgeprägt hat. Das ist so eine Skala, die man in der Psychologie manchmal anwendet. Bei Turid und mir würde ich sagen, wäre es vielleicht eher so, dass wir ein bisschen niedriger auf dieser Skala wären, eher in Richtung Furcht vor Misserfolg, also diese Angst vor Fehlern oder ja, eher so dieses Misserfolgsfokussierte. Und das ist eben bei jedem unterschiedlich ausgeprägt. Da gibt es unterschiedliche Dinge. Wie hoch ist mein Perfektionismus zum Beispiel ausgeprägt? Oder auch so meine Grundängstlichkeit. Das ist auch so was, was bei jeder Person unterschiedlich ist. Auch mein Selbstwert. Wie stabil ist der? Wie sehr hängt der jetzt ab von Erfolg, von Anerkennung zum Beispiel? Und der Selbstwert zum Beispiel ist ein schönes Beispiel, weil das wird geprägt durch Erfahrungen. Und was du gerade gesagt hast, es ist total interessant, was du in deinem Leben vorher auch gemacht hast, weil das prägen sich so Glaubenssätze ein in deinem Leben und die werden natürlich von der Kindheit auch geprägt und durch Erfahrungen, Erlebnisse verstärkt oder verändert. Und ein typischer Glaubenssatz könnte zum Beispiel sein, dass du zum Beispiel früher immer 3 Tore schießen solltest und gefühlt war das dann so bei dir, oh, wenn ich 3 Tore geschossen habe, habe ich ein gutes Spiel gemacht, aber im Umkehrschluss heißt das ja, wenn du keine 3 Tore machst, ist vielleicht nicht so gut. Das kann jetzt alles sein, das war jetzt nur ein Beispiel. So etwas prägt dann deine innere Stimme und wie du Dinge bewertest und wie du auch deine eigenen Fähigkeiten einschätzt.
Alles mega interessant, wirklich, weil ihr beide, das haben wir jetzt auch schon festgestellt, ihr habt beide zum Beispiel U-Nationalmannschaften gespielt. Mhm. Also ihr habt so eine stetig nach oben gehende Entwicklung in eurem Fußballerinnenleben genommen. Ihr habt auf ein Ziel hingearbeitet, irgendwann mal A-Nationalmannschaft zu spielen, in der Liga, irgendwo in der großen Liga zu spielen, ob in England oder in Deutschland oder in Turids Fall in Spanien. Und bei mir, ich habe, bis ich 19 war, das ist auch kein Geheimnis, habe ich auf dem Dorf gespielt. Also wirklich Dorffußball. Ich habe da Kreisliga und Bezirksliga gespielt. So, und bin halt in diesen Profifußball sehr spät, würde ich behaupten, als ich nach Bielefeld gegangen bin, bin ich in dem Jahr 24 geworden. Das war damals 3. Liga und alles, was danach kam, habe ich auch nicht mitgerechnet. Ich habe das alles immer eher als so ein Geschenk angesehen und angenommen, alles, was danach kam. Sicherlich hinten raus, das muss man auch dazu sagen. Ich habe ja jahrelang dann auch ganz gut performt in Bielefeld, würde ich behaupten. Dann wächst oder kommen natürlich die Leute auch mit anderen Ansprüchen. Es wird was anderes von einem erwartet. Man hat andere Ansprüche an sich selbst, höhere Ansprüche an sich selbst. Und trotzdem war das wirklich immer so eine Art Geschenk für mich, Profifußball spielen zu dürfen. Und so bin ich das im Spiel auch angegangen. Also wenn, ich glaube, du hast ganz am Anfang hast du mal gesagt, wenn bei dir die ersten 2, 3 Pässe nicht angekommen sind, dann hast du auch mit Mitspielerinnen oder auf die Reaktion von Mitspielerinnen geachtet. Für mich war das in so einem Spiel ganz, ganz lange Zeit überhaupt nicht wichtig. Also ich habe manchmal keine 2-3 Pässe in der Halbzeit gespielt als Mittelstürmer. Das hat es auch gegeben. Ich habe mich eher so innerlich versucht anzutreiben. Und wenn mir Dinge misslungen sind, wenn ich zum Beispiel eine große Torchance vergeben habe, dann habe ich da so 3 bis 5 Sekunden mit gehadert. Und dann habe ich aber auch direkt wieder versucht, mir zu sagen, komm, drauf geschissen, kommt eh nicht nochmal wieder die Situation. Also es lohnt sich nicht, sich damit zu beschäftigen. Hak's ab, mach weiter, die nächste Situation kommt und da musst du da sein.
Wenn ich das mal so zusammenfasse, also eigentlich hast du dir wahrscheinlich irgendwie weniger Druck gemacht. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, welche Position man vielleicht auch spielt auf dem Platz oder auch was für ein Standing man in der Mannschaft hat.
Definitiv mit dem Standing auf jeden Fall, nicht nur innerhalb der Mannschaft, sondern auch innerhalb dieses Fußballkosmos des Vereins. Keinen Druck gemacht, würde ich mir jetzt für 3/4 meiner Karriere, würde ich mir das vielleicht auf die Fahne schreiben, hinten raus definitiv nicht mehr. Da habe ich es dann schon, aber es gibt Hierarchien im Mannschaftssport. Das ist so, es gibt sicherlich irgendwo hin und wieder auch mal eine flache Hierarchie. Ob die dann so funktioniert, das hängt von Einzelfällen ab und von den Mannschaften ab. Aber ein Großteil der Mannschaften hat eine klare Hierarchie. Und da stehen halt Menschen an vorderster Front, möchte ich mal sagen, in erster Reihe. Und es gibt Menschen, die stehen irgendwo ein bisschen weiter hinten. Ich war jetzt jahrelang Kapitän. Dann weißt du, du stehst vorne in der ersten Reihe und du weißt, du hast für dich selbst eine Verpflichtung, eine Aufgabe während so eines Spiels, aber eben auch für einen Großteil der Mannschaft, der Mannschaftskollegen, die mit dir auf dem Feld stehen. Also ich wusste schon sehr genau, dass jede Reaktion, sowohl negativ als auch positiv, die ich auf dem Spielfeld zeige, von vielen meiner Mannschaftskollegen beobachtet wird und dass es dann auf meine Mannschaftskollegen auch eine Auswirkung hat.
Hey, mein Name ist Martin Hemmen. Ich bin Holländer, ich bin Autor, Coach, Kampfsportler und Musiker. Und weißt du, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du etwas fühlst. Lange Zeit habe ich genau das vermieden. Kälte, Schmerz, Stille, all das, was unangenehm ist. Aber genau dort, in diesen Momenten, habe ich gemerkt, was es wirklich heißt, lebendig zu sein. Mein Hörbuch mit dem Titel »Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du was fühlst«, ist eine Einladung, wieder zu spüren. Mit Geschichten aus meinem eigenen Leben, mit Wissen aus Wissenschaft und Praxis und mit Übungen, die dich Schritt für Schritt zurück in die Verbindung mit dir selbst bringen. Und jetzt gibt's etwas ganz, ganz Feines. Die Talk Edition. 90 Minuten zusätzliches Material. Ein ehrliches, tiefes und oft auch lustiges Gespräch zwischen mir und meinem langjährigen Freund Ben Grümmer. Die Talk Edition bekommst du exklusiv nur über meinen Werbepartner Audiotheka. Besonders cool, über den Mobilfunkanbieter Freenet sogar im Probeabo gratis als Download. Schau mal auf www.fn.de/audiotheka. Wenn du dir mehr Tiefe, Präsenz und Lebendigkeit wünschst, dann ist das genau der richtige Moment, um anzufangen.
Aber Bex, ist es dann so, Fabi hat ja gesagt, er hat ja dann auch die ganze Zeit schon mit sich geredet, aber er hat das dann eher gemacht, um sich anzufeuern, um seine dann nach außen auch zeigen zu können, ich kann meine Mitspieler mitreißen. Und ich habe auch mit mir die ganze Zeit geredet, aber habe eher kritisch mit mir geredet. Ist es dann so, jeder redet mit sich innerlich, aber wie wir mit uns selbst reden innerlich, ist dann einfach verschieden von Person zu Person?
Ja, genau, so kann man das auf jeden Fall sagen. In deinem Fall, Fabi, kann man sagen, dass deine innere Stimme wirklich so ein Motivator war und dass das für dich ja auch scheinbar wirklich gut funktioniert hat. Das, was du beschreibst, Turit, oder was ich jetzt auch eben beschrieben habe, ist vielleicht so das Phänomen, womit viele Sportler echt Probleme haben. Also das ist wirklich so, dass das individuell sein kann und das eben auch total auf meine Persönlichkeit und die Erfahrungen ankommt, die ich gemacht habe. Und dann sind wir auch wieder beim Punkt Erwartungen. Du hast das ja auch gesagt, man weiß zum Beispiel als Kapitän, man hat auch höhere Erwartungen zu erfüllen. Gleichzeitig habe ich aber vielleicht auch ein höheres Vertrauen, was ich spüre. Und das kann das dann so ein bisschen aufwiegen. Also all diese Faktoren spielen da mit rein, wie ich am Ende meine innere Stimme, wie die sich bildet und wie ich mit mir selber spreche. Und man kann da eben auch wirklich aktiv mit arbeiten, was ich immer total spannend finde, weil wir, finde ich, reden schon relativ reflektiert darüber, wie wir mit uns selber reden. Es ist manchmal interessant, wenn man Leute fragt, wie redest du denn eigentlich auf dem Feld mit dir? Die wissen das teilweise gar nicht, weil das so unterbewusst abläuft. Und da wäre dann zum Beispiel wirklich mal ein erster Schritt, überhaupt sich das mal bewusst zu machen. Also sich wirklich mal hinzusetzen nach dem Spiel und zu sagen, ich habe mich heute irgendwie nicht so gut gefühlt. Warum? Oder eben auch das andere Beispiel, heute habe ich mich total gut gefühlt. Ich hatte wirklich so diesen inneren Motivator, ich habe mich gepusht. Warum war das? Und dann kann man ja aus beiden irgendwie sich auch so ein bisschen Lösungen für sich selber ziehen und dann vielleicht merken, ah, die Vorbereitung hat mir zum Beispiel gut getan, die Routine hat mir vielleicht gut getan oder die Erwartungshaltung oder das Gespräch mit dem Trainer vorher hat mir total geholfen oder eben auch nicht. Also das sind dann so Sachen, wo man dann sich selber auch so ein bisschen analysieren kann und mal schauen kann, wie spreche ich denn überhaupt mit mir selber und würde ich so mit meinem Mitspieler sprechen oder mit meiner besten Freundin, ich nehme mal so das Beispiel beste Freundin, bester Freund, rede ich mit mir selber eigentlich so, wie ich mit anderen reden würde? Weil oft ist es, finde ich, so, dass man relativ unfair zu sich selber ist. Und finde, da bist du jetzt ein gutes Beispiel, Turit. Du würdest ja einer Mitspielerin auch nicht sagen, was stehst du denn da? Du hast 10 Minuten den Ball nicht. Was machst du denn? Jetzt mach lieber mal ein Tor. Aber dir selber sagst du das vielleicht dann in dem Moment. Und das, finde ich, sind immer so Punkte, wo man wirklich super gut selber dran ansetzen kann auch. Und dann irgendwann dahin zu kommen wie Fabi.
Das der sich innerlich ein Arschloch hat.
Ich will mich hier jetzt auch nicht aufschwingen, dass ich, also ich, man muss, ich nochmal, ich habe mir das auch, das war jetzt nicht, man muss ja Dinge auch lernen. Also das ist ja jetzt nicht so, ich behaupte jetzt nicht, das war vom ersten Tag an bei mir genauso. Also ich war, ich brauchte einfach eine gewisse Emotionalität auch für mein Spiel. Ich habe keine Ahnung, wie sehr, sehr viele gelbe Karten wegen Meckerns auch in meiner Karriere bekommen. Auch dumme gelb-rote Karten, weil ich meine Nerven dann nicht im Griff hatte. Also das ist dann auch bei mir oft ein schmaler Grat gewesen. Ich brauchte einfach eine gewisse Emotionalität in meinem Spiel, auch im Umgang. Ich habe auch sicherlich hin und wieder, vielleicht auch ein paar Mal zu viel, unfairerweise und ungerechtfertigt auch mit meinen Mitspielern auf dem Spielfeld gemeckert und bin die vielleicht dann auch angegangen, obwohl ich selber gar nicht in dem Moment meine beste Leistung gebracht habe. Aber ich brauchte irgendwie dann auch so eine Art Reiberei, sowohl mit Mitspielern, mit Gegenspielern, mit Schiedsrichtern, aber eben auch mit mir selbst. Mhm. Ich brauchte das einfach, das wusste ich auch, aber da irgendwie so diesen Punkt zu finden, nicht da drüber zu gehen, sondern in einem gesunden Maß zu bleiben, ist halt auch ultra schwer und das habe ich auch nicht immer hinbekommen. Und man muss dazu sagen, vielleicht geht dir die Beobachtung auch mit. Ich glaube, dass ich als Mittelstürmer natürlich einen anderen Druck in Anführungszeichen in vielen Situationen, klar, wenn ich alleine auf den Torwart zulaufe, dann habe ich den Druck bei mir. Ich die Riesentorchance, dann muss ich uns in Führung schießen oder den Ausgleich schießen oder was auch immer. Aber die Situation, dass du als Stürmer alleine auf den Torwart zuläufst, die kommt im Spiel, wenn du Glück hast, zweimal vor. Ansonsten als Mittelstürmer vielleicht einmal. Wenn du jetzt auf der 6 spielst oder Innenverteidiger bist oder hinten im Tor stehst, dann hast du ja, also gerade als Sechser, Innenverteidiger, Innenverteidigerin, hast du ja unfassbar viele Ballkontakte, gerade im heutigen Fußball auch. Du bist im Spielaufbau beteiligt und du stehst ja auf einer Position im Feld, wo du weißt, mache ich jetzt einen Fehler, dann brennt der ganze Mannschaft der Arsch hinten. Man kann es nicht anders formulieren. Wenn ich vorne einen Ball verloren habe, dann waren meist 10 Leute hinter mir, die noch irgendwie das Gegentor verhindern können, wenn sie ihren Job machen. Also ich habe einfach in gewissen Situationen nicht diesen Druck gehabt, den andere Spieler oder Spielerinnen dann mit Sicherheit auf dem Spielfeld spüren. Das muss man, glaube ich, auch nochmal unterscheiden. Also ich hoffe, ihr geht das so mit.
Da kann Bex vielleicht was zu sagen, die als Innenverteidigerin.
Ja, je weiter hinten, desto mehr Druck, das stimmt. Aber gleichzeitig glaube ich trotzdem auch, dass viele StürmerInnen auch so denken würden, wie wir jetzt hinten. Wenn ich jetzt den Ball nicht reinmache, dann ist alles schlecht. Also ich glaube, dass es trotzdem auch StürmerInnen gibt, die anders denken, aber grundsätzlich gehe ich deine Beobachtung auf jeden Fall mit. Also man kennt das ja auch bei ganz vielen Beispielen als Torwart, was man da sieht, wenn da der Fehler passiert, da leide ich immer so mit, weil ich denke, oh, ein Stürmer kann den Ball 3-mal verlieren und der Torwart macht in dem Moment den Fehler und ist dann ja wirklich ja einfach schuld für das Gegentor. Das gehe ich auf jeden Fall mit. Und was ich insgesamt noch interessant finde, ist jetzt bei deiner inneren Stimme so ein bisschen, weil du das wirklich ganz klar auch sagst, du nutzt es für Motivation und musst dann aber aufpassen, dass du nicht drüber gehst. Und das ist eigentlich auch so ein schöner Teil dieser inneren Stimme, weil es gibt einmal so diesen instruktionalen Part, also Anleitungen geben oder Anweisungen, mach das, tu dies, spiel den Ball dahin. Und dann gibt's diesen motivationalen Part und der ist eher so zum Pushen oder auch wieder runterregulieren. Und das wäre dann zum Beispiel, glaube ich, was gewesen, wo man mit dir hätte arbeiten können, dass du dann eben nicht übersteuerst und drüber bist sozusagen, sondern da merkst, okay, wir gehen jetzt mal einen Schritt zurück. Ich habe jetzt vielleicht eine Instruktion, die mir hilft, wieder ins Hier und Jetzt zu kommen und eben mir nicht die 18. gelbe Karte zu holen.
Ich schicke dich mal bald gefühlt eine Kabine weiter, weil da sitzt dein Vereinskollege Stefan Ortega, liebe Grüße. Du hast gerade von Torhütern gesprochen, der ist aus Bielefeld zu Man City gewechselt und hat da gespielt, als wenn er nie was anderes gemacht hätte. Ne? Also ich spreche auch über Situationen mit Ball am Fuß, dass der ein herausragender Torhüter ist, das brauche ich nicht rausposaunen oder da erzähle ich nichts Neues und das mache ich auch nicht, weil ich mit ihm befreundet bin. Aber ich musste gerade schmunzeln, weil wir haben uns immer so ein bisschen gegenseitig dann auch hochgepeitscht, was wir uns gegenseitig auch an den Kopf geworfen haben, da dann teilweise auch im Training oder im Spiel, auch während des Spiels, aber was der dann, wenn der in diesen, der hat auch so viel mit sich selbst gelabert und sich selbst auch und über alle gemeckert, über Gott und die Welt, aber was der dann teilweise für Bälle gehalten hat, also der fällt mir jetzt spontan auch ein, der jemand war, wahrscheinlich auch noch ist, der das für sein Spiel unbedingt brauchte oder braucht. Deswegen kannst du gerne mal irgendwann, sagst mal einen schönen Gruß und sagst ihm, er kann noch besser werden.
Und genau das ist wieder, da bin ich so anders als ihr. Bei mir, ich habe die besten Spiele gemacht, wenn ich gar nicht erst Zeit hatte, mit mir irgendwie ins Gespräch zu gehen und am besten diese innere Stimme gar nicht irgendwie habe aufkommen lassen. Ich erinnere mich an ein Spiel, da bin ich auch irgendwann, da saß ich auf der Bank und es hat sich eine Spielerin verletzt und ich musste rein, ohne mich warm zu machen, habe quasi irgendwie Schienbeinschoner an und raus aufs Feld. Und ich habe das beste Spiel meines Lebens gemacht. Also, warum? Jetzt, weil ich keine Zeit hatte vorher, mich in diesen Gedankenspiralen zu verlieren oder irgendwie mir einen Kopf zu machen. Und da war ich so, ich durfte eigentlich gar nicht so Zeit haben, mit mir selber zu reden innerlich. Ja.
Und jetzt überleg mal, wir sitzen hier jetzt zu dritt seit 10, 15 Minuten, sprechen über unsere eigenen Erfahrungen im Profifußball. Jetzt gibt's da draußen, laufen ja aber nicht nur Profifußballer und Profifußballerinnen rum. Also es gibt genug, die unseren Sport betreiben, die diese Drucksituation kennen. Wir sind drei unterschiedliche Typen. Jetzt guck in eine Mannschaft rein, bei 20, 25 Spielerinnen, Spielern hast du keine Ahnung, wie viele unterschiedliche Charaktere.
Ja.
An unterschiedliche Empfindungen, unterschiedliche Herangehensweisen. Zu meiner aktiven Zeit hat man untereinander nicht über diese Dinge gesprochen.
Nee.
So, wie sprichst du mit dir? Wie fühlst du dich während des Spiels? Was geht eigentlich in dir vor? Auch wie kann man dir helfen? Kann man dir was Gutes tun? Stört dich was an mir? Und das geht ja, wir müssen nicht über den Profifußball nur an sich reden. Wir können das, es ist so einfach, das nach draußen auf, in Anführungszeichen, normale oder andere Jobs zu übertragen. Also es gibt Gruppendynamiken in jedem Beruf, im Büro. Ist egal, ob du ein Team als Busfahrer, Busfahrerin bist oder ob du, keine Ahnung, kannst jeden Job ranziehen, wo du als Team arbeitest.
Ja, oder auch alleine, also, ne? Einfach wo du vor irgendwelchen Drucksituationen stehst, wo du Prüfungen, Präsentationen hast oder irgendwie wichtigen Termine. Du musst deinem Team auf der Arbeit irgendwas vorstellen, hast eine Präsentation zu halten. Genau da können doch auch so psychosomatische Aspekte eine Rolle spielen, oder Bex?
Ja, total. Also das kann in jedem Lebensbereich sein und da sind wir auch wieder bei diesem individuellen Stress erleben. Auch wenn man vielleicht sagt, objektiv ist doch die Situation gar nicht so schlimm, wie jetzt in einem Stadion vor 80.000 Leuten zu spielen. Ja, aber vielleicht ist in dem Moment diese Präsentation vor meinen 5 Kolleginnen genauso wichtig, wie ich es bewerte, wie jetzt für den Fußballer das Spiel in sonst was für einem Stadion. Es gibt da gar kein richtig oder falsch. Und das ist, finde ich, auch so ein großer Punkt hier bei Psychosomatik und generell bei Gefühlen und Emotionen, körperliche Reaktionen. Es gibt kein richtig und falsch, sondern das ist alles ein subjektives Erleben und das ist wahr, das ist real. Man kann nicht sagen, ja, nee, wieso bist du nervös? Das ist nicht wahr, sondern doch, das ist wahr. Die Person ist in dem Moment angespannt und nervös. Und ich glaube, da müssen wir wirklich ja so eine Kultur schaffen, dass man das mitteilen darf und auch kann, ohne sich dabei unwohl fühlt, ohne dass man sich fühlt, ich gebe jetzt eine Schwäche zu, sondern dass das vielleicht sogar als Stärke gesehen wird. Wenn wir das Beispiel nehmen, Vorstellungsgespräch oder Präsentation im Jobkontext, dass ich sage, hey, mir ist das gerade total wichtig, die Situation, und ich bin total nervös, also entschuldigt mich, wenn ich irgendwie ein bisschen neben der Spur wirke. Das müsste man mal probieren, weil die Reaktionen, die werden positiver sein, als man vielleicht denkt. Weil man sieht das doch dann als Mitgefühl an und denkt, ah, die Person, die gibt das zu. Das ist ja total schön, dass die so ehrlich ist. Man spürt dann vielleicht auch, oh, mir würde es vielleicht ähnlich gehen. Also, dass wir eine Kultur haben, wo man sich wohlfühlt, das anzusprechen, auch akzeptiert, dass man nervös ist. Das ist, finde ich, auch immer so ein Punkt. Man will das ja oft wegschieben. man will ja wirklich am liebsten, wie du es eben gesagt hast, man will gar nicht irgendwie dahin kommen, man will gar nicht Zeit haben nachzudenken, man will gar nicht Zeit haben, irgendwie aufgeregt zu sein. Ist auch ein Punkt, sich mal hinzusetzen und zu sagen, ich akzeptiere das jetzt einfach mal, anstatt dagegen anzukämpfen. Und ich bewerte es vielleicht mal anders. Ich sag gar nicht, oh Gott, ich bin so aufgeregt, ich bin so nervös, das mal gucken, wie das hier wird. Ich weiß gar nicht, was ich noch kann, ob ich gut genug bin. Einfach zu sagen, ich bin nervös. Punkt.
Wir müssen das ist ja gar nicht gut oder schlecht. Genau, wir müssen uns bewusst machen. Benny hat's in der Folge gesagt, Thomas Müller war einer, der hat einen Schalter umgelegt. Der hat vor dem WM-Finale hat der einen Schalter angemacht und dann hat der WM-Finale gespielt. Wir müssen uns aber dessen bewusst sein, dass das ein ganz, ganz, ganz kleiner Bruchteil an Menschen ist, die sowas können.
Ja.
Der Großteil kann das einfach nicht und das ist auch völlig okay. Das ist überhaupt nicht schlimm.
Weißt du, was mir extrem geholfen hätte? Ich habe ja gerade davon berichtet, wie es mir eigentlich vor dem Spiel ging. Es hat eigentlich darin geendet, dass kurz vorm Spiel es mir schlecht war, als wir im Spielertunnel standen. Hätte ich in dem Moment gewusst, in meiner Karriere hätte man so eine Kultur gehabt, in der man darüber hätte sprechen können, wo ich vielleicht gewusst hätte, anderen geht's genauso. Das wäre so entlastend für mich gewesen. Ich erinnere mich, als ich das erste Mal das Interview von Per Mertesacker gelesen habe, ich dachte so, krass, es gibt ja noch andere, denen es so geht, denen einfach schlecht ist vorm Spiel, die nicht gut essen können vorm Spiel. Das wusste ich überhaupt nicht. Dann jetzt nach der Folge nach Leon Winscheid, als ich darüber gesprochen habe, wie meine perfekte Woche war, dass Montag der beste Tag war, weil einen Tag nach dem Spiel war alles super und je näher es zum Spiel ging, desto schlimmer wurde es. Da haben sich 2, 3 ehemalige Mitspielerinnen von mir gemeldet und gesagt, ja krass, tut mir ging es auch so. Und hätte man das einfach während der aktiven Zeit in der Kabine einfach so miteinander kommuniziert oder einfach wäre offen damit umgegangen, vielleicht hätte man ja auch zusammen daran arbeiten können. Man hätte sich externe Hilfe holen können, um daran zu arbeiten, was ich dann dementsprechend in meiner aktiven Zeit nicht gemacht habe. Ich habe versucht, nach bestem Wissen und Gewissen irgendwelche Dinge mit mir selber auszumachen, was natürlich nur so semi-gut geklappt hat. Wahrscheinlich hätte mir jemand wie Bex schon viel mehr Dinge an die Hand geben können, was es für Tools gibt, wie man einerseits im Fußball, aber eben andererseits auch vor jeder Prüfung im Leben, sei es im Job oder wo auch immer im Studium, wie man damit umgeht.
Muss ich sagen, interessiert mich auch Bex. Du hast da bestimmt ein paar schöne Kniffe und Techniken hast du doch bestimmt an der Hand, oder nicht?
Ich glaube, ein paar kleine Tools können für jeden grundsätzlich hilfreich sein. Und dann der tricky Part in der Psychologie ist so ein bisschen, man muss wirklich für sich selber herausfinden, was klappt für mich persönlich. Also es ist sehr individuell. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, Fabi Turit, ihr macht jetzt folgendes Tool, diese Atemtechnik bitte 3-mal die Woche durchführen und dann weiß ich, am Ende habt ihr beide genau die gleichen Ergebnisse. Das ist absolut nicht so. Das heißt, es ist auch ein mentales Training und das muss auch geübt werden. Und das ist im Prinzip ja, wie das körperliche Training auf dem Platz oder im Gym oder wo auch immer. Etwas, was man neben dem Platz wirklich auch regelmäßig machen muss und auch für sich so ein bisschen den Weg finden muss. Aber was ich immer finde, was relativ schnell helfen kann, ist jetzt, wenn wir nochmal zurückgehen zu dieser inneren Stimme, weil wir jetzt eben viel darüber gesprochen haben, ist wirklich da zu schauen, wie rede ich mit mir selber, das analysieren, vielleicht auch mal aufschreiben. Einfach mal merken, habe ich irgendwelche bestimmten Sachen, die mir immer wieder auffallen, was ich immer wieder sage. Und dann sich auch mal bewusst hinzusetzen und das umzuformulieren, bewusst. Also ich setze mich hin, schreibe den Satz auf. Zum Beispiel, ich kann das nicht, ich bin zu schlecht dafür. Wenn das vielleicht etwas ist, was mir immer mal wieder im Kopf ist, schreibe ich das auf. Und am Ende setze ich mich hin und überlege mal, okay, wie kann ich das umformulieren, dass es gar nicht, es muss gar nicht positiv sein, aber einfach vielleicht neutral. Dann sage, ich habe die ganze Woche dafür trainiert. Oder ich bin eine Spielerin von folgendem Verein. Oder auch im Leben, ich habe diesen Job, weil ich dazu fähig bin. Einfach das neutral mal hinzuschreiben und diese Mantras, Sätze mal bewusst auch einüben. Das müssen gar nicht viele sein, vielleicht 2, 3 prägende. Und das mal probieren. Immer wenn ich mich ertappe, oh, jetzt habe ich das wieder gedacht, okay, ich gehe zurück zu meiner neutralen oder positiven Formulierung. Und wichtig dabei ist jetzt auch, ich sage bewusst, es muss nicht positiv sein, weil ich bin auch kein Fan davon zu sagen, ja, sieh das doch positiv, dann wird das schon. Nee, so einfach ist es natürlich nicht, weil sonst würde das jeder einfach so machen. Aber zumindest mal diesen Schritt aus der Negativität rauszugehen. Und eine andere Sache, die man wirklich auch gut anwenden kann, sind Atemtechniken. Oder generell so Entspannungsverfahren. Aber wenn wir jetzt mal sagen, in dem Moment, was kann ich jetzt anwenden? Ich möchte mich ja dann nicht auf den Boden legen und eine Muskelentspannung durchführen vielleicht. Aber einfach eine kleine Atemtechnik, das kann wirklich anfangen von einmal tief einatmen und ausatmen. Ihr wisst gar nicht, wie groß das, was das für einen Effekt auf das Nervensystem schon haben kann, einmal bewusst innezuhalten. Aber dann im nächsten Schritt gibt es so eine Art Box Breathing zum Beispiel, also es gibt unterschiedliche Techniken. Da atme ich 4 Sekunden lang ein, halte 4 Sekunden die Luft an, atme 4 Sekunden aus, warte wieder 4 Sekunden, wieder 4 Sekunden ein. Also im Prinzip wie so eine Box, an der man entlang fährt. Da gibt's auch Anleitungen zu, das ist relativ einfach. Das wäre zum Beispiel so ein Notfalltool, was man, finde ich, schon auch gut anwenden kann, in welcher Situation auch immer.
Also ich habe das in der gleichen Situation angewendet, wo es sehr, sehr viele Spieler und Spielerinnen aus meiner Beobachtung auch machen, nämlich vor 11 Metern.
Stimmt.
Da sieht man es immer wieder, das sich runterzubringen, dieses einmal richtig tief Luft holen, richtig tief ausatmen und dann zumindest versuchen, den Ball reinzuschießen. Aber du würdest schon auch sagen, das ist dann auch letztendlich logischerweise eine Frage von Wiederholung. Also man muss versuchen, an so einen, ich nenne es mal Aha-Moment zu kommen. Okay, das funktioniert jetzt für mich. Wenn ich versuche, meine Freistoßtechnik zu verbessern, dann lege ich mir den Ball auch 30 Mal hin und gucke, wie schieße ich ihn? Also wie treffe ich ihn am besten, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass er ins Tor geht? Würde ich dann wahrscheinlich auch, so habe ich dich verstanden, das ist dann logischerweise auch eine Frage und eine Sache von Wiederholung. Das muss den Leuten halt absolut auch klar sein, dass das jetzt, was du gerade erzählst, dass es jetzt nicht etwas ist, das macht man jetzt einmal und dann funktioniert das. Mhm. Oder wenn es nicht funktioniert, ist es halt schlecht. Das ist eben nicht so.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also es ist wirklich auch ein Training. Man sagt mentales Training oder man kann das nennen, wie man möchte, aber es ist ein Training und das muss Wiederholungen geben, damit sich Automatismen bilden und auch vielleicht eine Art Routine bildet. Und das kann man dann aber auch wirklich super gut für sich nutzen. Also das ist dann, es zahlt sich dann schon auch aus. Aber es gibt jetzt Spielerinnen, wo es einen Aha-Moment gibt. Bei anderen geht es vielleicht eher so schleichend, dass man merkt, oh, so, ich fühle mich irgendwie insgesamt ein bisschen besser. Ich habe jetzt nicht alles abgeschaltet vorher, aber ich merke, irgendwas hat sich verändert. Also das kann auch so eine stetige Entwicklung sein. Bei manchen kann es vielleicht wirklich ein Moment sein und sagen, boah, ich konnte das jetzt anwenden und es hat geklappt und das war super. Also Beispiel Elfmeter, könnte man sich zum Beispiel ein kleines Ritual überlegen, eine Atemtechnik oder auch so einen kleinen, man nennt das Körperanker oder Ankertechnik. Ist auch etwas, was man gut erlernen kann. Das bedarf aber wirklich auch Übung. Da könnte man das zum Beispiel dann so sich so ein kleines Wort überlegen oder eine Geste, zum Beispiel ich drücke meine Finger oder den Daumen und den Zeigefinger so aneinander oder ich balle eine Faust und in dem Moment sage ich mir ein Wort, zum Beispiel Reset oder Fokus oder das kann welches Wort auch immer sein, das ist einfach nur für euch. Aber diese Kombination, das Wort, die Geste und dabei dann eine positive Erinnerung oder Visualisierung von einem guten Moment, das kann dann wirklich am Ende dazu führen, dass ich mich dadurch wieder in einen positiven Gefühlszustand setzen kann. Und wenn wir jetzt zurückgehen zu diesen psychosomatischen Symptomen, kann das auch in so einer extremen Drucksituation wirklich helfen, dann aus diesem Gedankenkarussell, aus diesem Kreislauf rauszukommen, indem man so einen Stopp setzt und sagt, nee, stopp, ich unterbreche jetzt mal dieses Hin und Her von Körper, Geist und immer diese Gedanken, Gefühle, Reaktionen. Ich setze bewusst einen Stopp und hole mich ins Hier und Jetzt zurück. Und da, das würde jetzt ein bisschen zu weit gehen, da gibt's wirklich super viele Techniken, aber es ist viel mit innerer Stimme, Routinen aufbauen, diese Anker setzen, Visualisierung, das sind alles Dinge, die kann man alleine trainieren, aber die kann man natürlich auch mit sportpsychologischer Hilfe trainieren und festigen. Und dann auch noch als letzter Punkt, wenn wir jetzt beim Bereich Druck sind, da ist es dann eben nochmal wichtiger, dass das lange angewendet wurde und trainiert wurde, weil je mehr Druck ich habe, desto schwieriger ist es, die Dinge anzuwenden. Das kennt ihr vielleicht dann eben auch. Im Training einen Elfmeter zu schießen, ist auch nochmal was anderes als im Spiel.
Ich glaube, letztendlich ist das entscheidende Stichwort ist Training. Also das muss man sich einfach...
Mich würden nämlich auch noch zwei Sachen interessieren, Fabi, weil wir reden jetzt darüber, dass Wiederholung wichtig ist. Du hast auch gerade gesagt, das geht ja nicht von jetzt auf gleich, aber muss dann nicht eigentlich ein Training von solchen Techniken und vom Kopf einfach, muss das nicht genauso Part des wöchentlichen Trainings einer Mannschaft sein, wie der Fußball an sich?
Ja, also du trainierst im Fußball ja zum Beispiel Abläufe zum Erbrechen. Du trainierst Passspiel ohne Ende. Du trainierst Torabschlusssituationen, du trainierst das Verteidigen. Das wird dir von Vereinsseite logischerweise im Training alles angeboten, auferlegt. Das wird gemacht. Nennen wir es, wie wir es wollen. Das spielt keine Rolle. Du trainierst es auf jeden Fall. Man sollte sicherlich den Kopf genauso trainieren. Also Bex hat es gerade eindrucksvoll gesagt. Es ist Training, der Begriff ist jetzt so oft gefallen auch, das muss dann aber in erster Linie, nee, das stimmt nicht, wollte gerade sagen, das muss in erster Linie von den Vereinen angeboten werden. Da korrigiere ich mich direkt selber. Das muss sowohl von den Vereinen angeboten werden, aber es muss auch von den Spielern und Spielerinnen gewollt sein, das anzunehmen. Mhm. Also man muss eben dieses, ich will es gar nicht Tabu nennen, aber dieses vielleicht etwas schwierigere Thema, mentale Stärke, mentale Probleme, das muss man einfach offener angehen können. Als Spieler, als Spielerin, aber eben auch von Vereinsseite. Und letztendlich machen wir uns nichts vor. Fußballvergangenheit hat gezeigt, und das ist sicherlich auch übertragbar in viele andere Jobs, Spieler, die es geschafft haben, auf dem Punkt da zu sein, ja, die haben immer ihre Leistung, ihre beste Leistung gebracht und letztendlich auch die größten Erfolge gefeiert.
Voll. Weißt du, was mich auch noch zum Abschluss interessieren würde, Bex? Jetzt bist du ja in der Theorie natürlich Profi darin, damit umzugehen und dich eigentlich selber gut regulieren zu können und perfekt auf dem Punkt da zu sein. Merkst du es denn dadurch, dass du Psychologie studierst, dass es seitdem vielleicht auch bei dir auf dem Platz besser klappt? Also kriegst du dich da auf dem Punkt in die beste Verfassung?
Jein. Ich muss schon zugeben, ich vergleiche das immer mit diesem Sprichwort, Ärzte sind die schlechtesten Patienten oder irgendwie sowas. Ich wünschte, ich kann bei mir selber auch so sagen wie, ah, probier doch mal das und mach doch mal das. Und ich weiß, es ist nicht so einfach. Also ich habe auch Probleme auf dem Feld, neben dem Feld. Ich habe Sorgen, Ängste, ich mache mir Druck. Ich glaube, der größte Punkt bei mir, was sich verändert hat, auch durch mein Studium, ist, natürlich habe ich vielleicht ein anderes Bewusstsein darüber und ich habe vielleicht eine andere Kenntnis über Strategien und habe dann auch mal was im Verlauf meiner Karriere ausprobiert, gemerkt, das hier hilft mir, das vielleicht eher nicht. Also da wende ich schon auch Dinge an. Aber insgesamt ist es, glaube ich, so diese Akzeptanz davon. Das hat sich bei mir irgendwie verändert, dass ich sage, ich akzeptiere das, es ist okay. Ich habe auch mal Tage, da gehe ich mir tierisch selbst auf den Nerv. Also da sage ich, was ist mit dir? Du nervst dich selber mit deinem inneren Gequassel und deinen Gedanken und lass es gut sein. Ich sage jetzt mittlerweile gar nicht mehr, hör auf, sondern ich sage, ja, das ist jetzt einfach ein Tag, da muss mein Kopf mal durch. Und ich glaube, ich habe so eine andere, weiß nicht, vielleicht so eine andere Gelassenheit da gefunden, aber ich würde jetzt lügen, dass mir das immer gelingt. Also ich habe auch Tage, wo ich merke, nee, da habe ich noch viel vor mir, das ist noch ein Prozess, da habe ich noch Dinge, an denen ich arbeiten kann. Aber so Step by Step kommen wir in die richtige Richtung.
Bernd Stromberg würde sagen, du bist ja auch nur aus Mensch.
Okay, super.
Ja, aber es ist aber auch schön. Das ist auch schön, ja, dass selbst Banks, die das studiert und sich tagtäglich damit auseinandersetzt, auch noch nicht die perfekte Lösung gefunden, ja, hat. Deswegen ist es doch ja für alle irgendwie wahrscheinlich dann auch einfach gut mitzunehmen, dass man daran arbeitet, dass man Dinge auch akzeptiert und annimmt. Und ich glaube, was wir für heute auf jeden Fall festhalten können, dass das Training der Psyche mindestens mal genauso wichtig ist, ja, wie das Training der Füße bzw. des Passspiels, ja, was auch immer auf dem Platz. Fand ich super spannend, total viele Einsichten. Bex, danke dir schon mal dafür.
Ja, vielen lieben Dank.
Euch auch. Und was mir noch wichtig wäre als letzten Schlusspunkt vielleicht, ist, dass psychosomatische Symptome keine Einbildung sind und dass das wirklich auch ernst genommen werden sollte. Und es gibt zum Beispiel auch wirklich Kliniken dafür, die sich darauf spezialisieren. Und da wird dann wirklich das Zusammenspiel von Geist und Körper auch behandelt. Und da wiederhole ich mich jetzt vielleicht, aber mir ist einfach ganz wichtig zu sagen, dass das kein Tabuthema sein sollte. Das ist auch keine Schwäche, sondern das ist einfach ein Symptom von, ja, was in meinem Körper, was in meinem Kopf abgeht. Und ich fände es einfach super schön, wenn wir da so eine Kultur schaffen, alle zusammen, dass man sich da wohlfühlt, darüber zu sprechen.
Ja, redet darüber. Macht euch sicherlich alle als Mannschaft auch besser.
Ja, ich hätte es mir damals gewünscht, mich mit anderen auszutauschen. So, Bex, und bevor wir Tschüss sagen, wir haben eine gute Nachricht für alle unsere Hörerinnen und Hörer. Wir finden, beziehungsweise wir hatten die Idee, dass du ganz gut eigentlich nicht nur aufgrund deines Nachnamens bei uns hier in die Gruppe passt, sondern dadurch, dass du ja selber auch Profispielerin bist und eben den psychologischen Hintergrund hast, haben wir dich gefragt, ob du uns jetzt auch in Zukunft immer mal wieder zur Seite stehen kannst, wenn wir psychologische Themen behandeln, wenn wir mal deine Expertise brauchen. Und du bist am Start und das freut uns total. Das heißt, jeder, der jetzt heute zugehört hat und findet, das ist klasse, was die Bex da von sich gegeben hat, kann sich freuen, denn wir werden dich jetzt immer mal wieder bei unserem Podcast hören und da freuen wir uns total drüber.
Schlag mich gerne mit zwei Knacks rum. Es ist überhaupt gar kein Problem.
Das sagst du jetzt.
Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt heute. Immer, ich habe es vorhin gesagt, immer her mit den Knacks.
Ich nehme sie alle.
Ich nehme sie alle. Bei ja, mir kommen sie alle unter. Ja. Nein, ich freue mich auch sehr.
Danke, ich freue mich auch sehr.
Wunderbar. Danke dir, Bex. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr findet die Folge genauso spannend wie wir. Und bis dann.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Für mich war diese Folge ganz besonders. Warum? Weil ich mich in ganz vielen Dingen wiedererkannt habe. Denn ich habe während meiner aktiven Zeit nie wirklich einen Zugang zu den Symptomen gefunden. Jahrelang habe ich eher mit mir gekämpft, ohne je wirklich zu verstehen, was dahinter steckt oder wie ich damit umgehen kann. Und Bex bringt es für mich auf den Punkt. Psychosomatische Symptome sind real. Wenn Körper und Geist nicht im Einklang sind, zeigt sich das im Sport, im Alltag, überall. Wir investieren so viel in unseren Körper, Training, Ernährung, Regeneration. Aber wie oft kümmern wir uns wirklich um unseren Kopf? Ich persönlich kann sagen, ich habe es zu selten getan. Ein Gedanke hat sich aber bei mir eingebrannt. Warum bringen manche konstant Leistung und andere nicht? Fußball spielt man mit dem Kopf, die Füße sind nur dein Werkzeug, sagte Andrea Pirlo. Und genau darum geht's doch. Mentale Stärke ist kein Extra, sie ist Teil deiner Leistung. Genauso wie Kondition oder Technik. Und das müssen wir alle verstehen. Mich hat ein aktuelles Interview von Niklas Süle in diesem Kontext auch beeindruckt. Er spricht offen über mentale Gesundheit und sagt, wie sehr ihm die neuen Blickwinkel helfen. Niklas Füllkrug nutzt Affirmation. Benny Hövedes schwört auf Atemübungen. Es ist gut, wenn wir solche Geschichten hören. Es muss normaler werden. Kleine Tools, große Wirkung. Und Bex hat uns heute ein paar davon mitgegeben. Wichtig ist aber, kein Stress. Es braucht Übung. Mentale Stärke entsteht nicht über Nacht. Aber sie ist eben trainierbar, genau wie dein Körper. Wenn ich zurückblicke, sehe ich, war ich mental bei mir, lief's. War ich es nicht, war ich mein größter Gegner. Und du? Beim nächsten Spiel, beim nächsten Termin, bei der nächsten Prüfung. Denk mal dran. Vielleicht nimmst du deine innere Reaktion mal bewusst wahr. Vielleicht triffst du eine neue Entscheidung in der Bewertung. Vielleicht hilft dir ein anderer Blick auf dich selbst. Danke an Bex. Und danke an dich, dass du heute dabei warst.
Kann ich irgendwann mal schaffen in diesem Leben? Ich hab genug gesehen für sieben Leben. Wie weit noch? Wie weit? Muss man gehen, damit man alles erreicht? Alles erreicht.
Frag mich, wie lange es hält. Bin gefangen in meiner Gedankenwelt. Termintürme, bis der Kalender wie Jenga zusammenfällt. Ja, yeah. Mein Panik, Herz, ein Pulverfass. Notifikation im Sekundentakt. Fuck, ich kann nicht atmen und es klopft mir bis zum Hals, verdammt. Die wollen ewig leben, ich versuch nur durch den Tag zu kommen. Das ist keine Phase, Mann, geht so weiter, bis der Sarg zu klappt. Acker Tag und Nacht, bis Bielefeld alle Pokale hat.
Sag, yeah. Wie weit noch?
Wie weit?
Wie weit?
Ey, wie weit?
Muss man gehen, damit man alles erreicht?
Blut und Schweiß,
Tränen und Zeit,
Tränen und
wir jagen Trophäen, doch sag mir, was ist der Preis?
Was ist der Preis?
Kann ich irgendwann mal schaffen in diesem Leben? Ich hab genug gesehen für sieben Leben. Wie weit noch? Wie weit? Muss man gehen, damit man alles erreicht? Alles erreicht?